Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von MINT und Grün, der Podcast zum MINT-Grün-Orientierungsstudium der TU Berlin. Und es ist ein Projekt der MINTorInnen. Mein Name ist Fanny und ich arbeite als studentische Hilfskraft bei MINT Grün. Und heute zu Gast habe ich Edgar.
Hallo.
Und er ist MINTor von MINT Grün?
Genau, also ich bin Edgar, habe selber vor 2 Jahren angefangen MINT zu studieren, studiere inzwischen Physikalische Ingenieurswissenschaft hier an der TU und komme jetzt ins 3. Semester, bin aber eben auch selber noch als MINTor tätig, um euch zu unterstützen.
Genau, und damit ich die Zuhörer und Zuhörerinnen noch besser kennenlernen kann, habe ich jetzt mal wieder 3 Fragen für dich. Und zwar die erste ist, wie kamst du überhaupt auf MINT Grün?
Das war damals durch Zufall im Internet. Ich war im Ausland.
Wann war das circa?
Vor genau 2 Jahren, also okay. Sommer 2018, genau. Und da habe ich mich nach der Schule gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich war im Ausland und mir war aber eigentlich relativ sicher, dass ich zurück nach Deutschland möchte. Da mir mein eigentliches Studienfach aber noch nicht so richtig klar war, wie den meisten MINTlern, bin ich dann durch Zufall darauf gekommen und das klang nach genau der richtigen Sache, einfach weil ich auf jeden Fall noch nach der Suche nach etwas war, wo ich mich orientieren kann.
Okay, cool. Aber mir ähnlich. Oder ich glaube bei allen.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, das spricht eigentlich für MINT Grün.
Die allerwenigsten, die schon wissen, was sie machen wollen, kommen da wahrscheinlich hin, genau.
Und was war so dein schönster Moment während MINT Grün oder auch während deiner jetzigen Zeit an der TU?
Auf jeden Fall einfach das Zusammenleben mit den anderen Studenten, tolle Leute kennenzulernen, einfach eine super witzige Zeit mit den Leuten zu haben, über die Themen, die man jetzt für sich selbst entdeckt hat, mit anderen Leuten abnerden zu können und so und sich da kein bisschen komisch fühlen zu müssen. Das alles gehört auf jeden Fall für mich dazu.
Ja, das stimmt. Irgendwie so der Spirit.
Genau.
Ja, macht viel Spaß. Was ist dein Lieblingsort an der TU?
Jetzt, im letzten Semester hat sich wahrscheinlich die Mathe-Lerninsel für mich zu meinem Lieblingsort entwickelt. Dazu kommen natürlich die Studi-Cafés und so. Aber einfach diese Lerninsel, wo man immer hinkommen konnte. Es waren immer noch Leute dort, egal wie spät, die immer noch genau das Gleiche gemacht haben, wie du auch die ganze Zeit machst. Ja, ist für mich ein toller Ort geworden und gefällt mir gut.
Würdest du das als Geheimtipp bezeichnen oder hast du noch einen anderen Geheimtipp?
Oh, also die anderen Geheimtipps. Man sollte auf jeden Fall in die Studi-Cafés gehen, finde ich, und denen eine Chance geben.
Weil ich habe auch Leute. Das Lieblingscafé?
Das Café A, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, genau.
Definitiv.
Obwohl ich das Erdreich auch Hammer finde und die ganzen anderen sind auch alle super. Aber das Café A ist schon der Hit.
Okay, dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema. Und zwar geht es hierbei um das Thema Wohnen, auch besonders bezogen auf Berlin, weil wir alle in Berlin sind, die TU ist in Berlin. Dann erzähl doch mal so von Anfang an, wo kommst du überhaupt her?
Genau, also aufgrund der Arbeit meines Vaters war ich immer ein bisschen unterwegs in Europa und so. Ich bin auch im Ausland geboren worden, habe dann aber auch lange in Berlin gewohnt. Und dann die letzten 5 Jahre von meiner Schulzeit habe ich in Portugal verbracht und dort dann mein Abi gemacht. Und danach war dann die Frage, was mache ich denn? Und weil ich Berlin schon gut kannte und mein älterer Bruder auch schon hier gewohnt hat, habe ich mich dann für Berlin entschieden. Auch in Verbindung damit, dass ich hier das MINT-Studium gefunden habe. Und genau, so bin ich dann wieder hierher gekommen.
Genau, also du bist dann quasi neu in Berlin, also nicht neu, aber du bist dann quasi nach Berlin gezogen.
Genau, nachdem ich schon mal ein paar Jahre da gewohnt hatte, aber relativ am Rand. Also es wäre auf jeden Fall eine Anmaßung zu sagen, dass ich Berlin gekannt habe.
Genau, und dann musstest du natürlich eine Wohnung finden. Und wann hattest du dann eigentlich angefangen? Also direkt nach deinem Abi oder irgendwie dazwischen nach deiner Immatrikulation?
Also die Immatrikulation hatte ich sogar noch aus dem Ausland gemacht. Das heißt, danach ging es für mich dann irgendwann Ende August nach Berlin. Und das große Glück, was ich hatte, was viele leider nicht haben, ist, dass ich einen Bruder hatte, der hier wohnt. Und der konnte mir auf jeden Fall erstmal seine Couch leihen. Und so hat es geklappt, dass ich den ersten Monat erstmal bei dem auf der Couch gepennt habe. Dort aber mich schon die ganze Zeit auch schlau gemacht habe, wo geht's denn jetzt eigentlich danach hin? Und ich hatte dann das große Glück, dass ich das Zimmer seiner Mitbewohnerin haben konnte, weil die für einen Monat länger noch verreist geblieben ist. Und so hatte ich die ersten 2 Monate erstmal gesichert. Und die ganze Zeit währenddessen hatte ich aber auch schon angefangen zu suchen. Und genau, da habe ich mich dann auf Dinge gestürzt wie WG gesucht oder Facebook, verschiedenste Gruppen, die es da gibt. Und mich da schlau gemacht, geguckt, was man da alles für Angebote hat. Und bin da dann auch zum Glück fündig geworden. Nicht bei WG gesucht, sondern bei Facebook. Und konnte über eine persönliche Anfrage dann erstmal meine nächste Wohnung klären.
Also ich bin auch froh, bei mir war es ähnlich, weil meine Schwester auch vor mir schon in Berlin gewohnt hatte. Und ich hatte dann auch quasi so ein Sicherheitsnetz, dass, falls ich nicht was finde, dass ich erstmal auch auf der Couch von meiner Schwester schlafen konnte. Was bei mir, Gott sei Dank, also ich habe dann eine Wohnung gefunden, beziehungsweise eine WG. Also ja, man kann auf jeden Fall euch raten, falls ihr irgendwie Familie, Freunde dort habt, fragt einfach mal nach, ob ihr vielleicht ein paar Tage, selbst ein paar Tage, wenn man nur zu Besuch ist, um WG-Besichtigung oder Allgemeinbesichtigung zu machen, dann legt man die vielleicht am besten in die 3 Tage, die man zu Besuch ist und kann dann aber vor Ort suchen, weil ich würde sagen, vor Ort suchen ist auf jeden Fall
ist obligatorisch. Also gerade wenn man nicht Unmengen an Geld ausgeben möchte, dann muss man auf jeden Fall da sein. Und gerade wenn man in der WG mit reinzieht, muss man persönlich überzeugen die Leute davon, dass man auch in diese WG reingehört. Und ja, dafür ist es auf jeden Fall, wie du sagst, wichtig, vor Ort zu sein.
Ja, was findest du, sollte man bei der Suche beachten?
Das kommt natürlich ganz stark darauf an, was man selber möchte von so einer Wohnung. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, ein wenig auf Seriosität zu achten. Also wenn man gerade auf WG gesucht oder so unterwegs ist,
sind
die meisten Angebote natürlich ernst zu nehmen und so. Aber gerade auf Facebook, wo ich dann auch fündig geworden bin, war viel Quatsch auch unterwegs, viel Dubioses. Man wird sehr oft auf Untermiete treffen, also Dinge, wo man sich nicht anmelden kann, was per se erstmal kein Problem sein muss. Aber wenn man arbeiten möchte und aus dem Ausland kommt
oder längerfristig da bleiben möchte. Man will ja dann seine Wohnadresse quasi in Berlin haben. Ja.
Genau, dann muss man auf jeden Fall klar machen, dass man eine Anmeldung braucht. Und das ist vielen Leuten nicht klar, dass wenn man bei denen wohnen möchte, dass das von einem erwartet wird. Also sollte man das gerade bei Facebook oder so immer sagen oder sich selber sagen, ich suche nur nach Angeboten, wo ich mich auch anmelden kann, wenn ich das denn möchte.
Daran kann man dann auch quasi filtern, weil also zum Beispiel ich hatte auch eine Erfahrung, wo meine erste WG, wo eher dubios war, wo ich mich nicht anmelden konnte und es war quasi von der Hauptmieterperson, war ich quasi die Untermieterin und da wusste aber niemand von der Hausverwaltung Bescheid und die Namen von uns Untermietern durften nicht dran und auch bei der Anmeldung sollten wir sagen, dass wir irgendwie Freundinnen werden, zu Besuch auch nur für eine gewisse Zeit und ja, also es gab da noch viele weitere Geschichten bei dieser ersten WG. Aber ich bin dann auch nur ein paar Monate, ich glaube 3-4 Monate dort wohnen geblieben und habe von dort einfach weitergeschaut, weil ich einfach gewusst habe, okay, so für mich ist das keine langfristige Option in so einer Wohnung.
Ja, total.
Also ja, es kam auch raus, dass sehr viele Leute am Ende auf diese Wohnung angemeldet waren. Und ich weiß nicht, die Hausverwaltung hat am Ende davon auf Wind bekommen und hat sich dann gefragt, warum sind da so viele Leute, die da wohnen und angemeldet sind, aber bei uns wohnt da nur eine Person.
Ja, da wurden in Berlin, glaube ich, echt viele krumme Dinger gedreht und so. Die Gesetzeslage hat sich dann, glaube ich, auch deswegen irgendwie verändert.
Das ist ja auch lukrativ, sage ich jetzt mal. Es sind da so viele Leute, die jedes Jahr neu nach Berlin ziehen, auch Studenten oder auch irgendwelche jungen Arbeiter. Ja, ich glaube, auf jeden Fall, es gibt viele solche Angebote, aber es gibt natürlich auch viele seriöse Angebote, aber man muss halt wissen, also sobald es auch irgendwie da steht, dass man nur Untermieter ist und dass man sich nicht anmelden kann oder dass es wirklich sehr niedriger Mietpreis ist und die Wohnung ist aber sehr, sehr schön und eigentlich nicht für, sag ich jetzt mal, niedrigen Preis angesetzt oder dass man irgendwie im Voraus erstmal alles zahlen soll und dann den Schlüssel zugeschickt bekommt, haltet euch davon.
Man sollte auf jeden Fall einfach mit einem gesunden Menschenverstand rangehen und nicht zu naiv sein.
Genau. Also ich wünschte am Anfang, dass ich irgendwie da mehr Tipps oder Erfahrungen hatte oder hätte, dass ich da nicht so dran gegangen wäre. Ja. Dann, was wäre noch so ein weiterer Tipp, was du sagen könntest, was man, wenn man sucht? So zum Beispiel mit den ganzen Dokumenten?
Ja, stimmt, natürlich, du hast recht. Also ganz unterschiedlich davon, was man sucht, ob man jetzt in eine WG mit reinziehen möchte oder ob man einen Vertrag sogar neu aufnehmen möchte, ist es bei Letzterem unglaublich wichtig, alle Dokumente bereit zu haben.
Ja, und dazu nicht erst, nachdem man die Wohnung, seine Traumwohnung gefunden hat und danach.
Nee, also man sollte zu jeder Besichtigung mit einer Mappe gehen, wo alle Dokumente enthalten sind und restlos alles dabei ist. Genau.
Zum Beispiel Schufa und Bürgschaft.
Genau, dazu zählen als Studenten, wenn man noch kein geregeltes eigenes Einkommen hat, Schufa der Eltern und eine Bürgschaft. sodass die Vermieter auch sehen, dass da Money am Start ist.
Ja, dass also dass sie halt gesichert sind und nicht, dass man so mietnomadenmäßig unterwegs ist. Ja.
Trotzdem habe ich, obwohl ich all diese Dokumente hatte, die Erfahrung gemacht, dass man als Student in der Regel einfach kein attraktiver Mieter ist. Also wenn die Vermieter ein Pärchen auch dort einziehen lassen könnten, wo beide verdienen, dann werden sie sich in den meisten Fällen dafür entscheiden. Man muss da also auf jeden Fall eine Menge Glück haben, gerade wenn man auch ein korrektes Angebot haben möchte, was jetzt nicht extrem viel kostet.
Ja,
und man muss sich dann auch bereit machen, auf Besichtigungen zu gehen, wo teilweise 60 bis 80 Leute sich in eine 60 Quadratmeter Wohnung quetschen. Und ja, also es gleicht wirklich einem Schlachtfeld teilweise.
Ja, wirklich. Also ich war bei einer Besichtigung in Kreuzberg. Und man hat schon so am Ende des Straßenblocks einfach die Massen. Also es waren nicht nur 60, 80, es waren bestimmt hunderte von Leuten, die sich in diese winzige und auch nicht die beste Kreuzberg-Wohnung so versucht haben reinzudrängen. Wir sind einfach wieder umgedreht, muss ich ehrlich zugeben.
Mhm. Ja, genau. Ja. Weil gerade in so einer Situation, da stehst du dann mit deiner Mappe, aber trotzdem, du weißt, da wird sich niemand bei dir melden, weil, ja.
Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr zum Beispiel online sucht, mein Tipp wäre, bei den Anzeigentexten auf jeden Fall zu schauen, ob vielleicht eine Nummer vorhanden ist und dort anrufen. Also persönlicher Kontakt ist immer sehr wichtig und auch noch persönlicher Kontakt, wenn man schriftlich sich bewirbt, auch quasi eben diese persönliche Note mitzugeben und auch auf die Anzeige einzugehen und nicht nur so Copy-Paste-mäßig.
Genau, weil da lehnen viele Leute gerade auf so WG gesucht oder so eigentlich, die schütteln da glaube ich nur den Kopf. Und ein Freund von mir hat jetzt auch vor kurzem erst auf eine sehr begehrte Wohnung den Platz bekommen, weil er einen sehr kreativen Text sich überlegt hat und so, auf den ihn die anderen Leute aus der WG dann später auch noch angesprochen haben. Einfach weil er dadurch aus der Masse herausgestochen ist und genau, so überzeugen konnte. Ja. Also da auf jeden Fall auch dran denken und genau, ein bisschen Zeit reinstecken. Es wird sich in den meisten Fällen nicht lohnen, aber in dem einen Fall, wo es sich lohnt, hat man dann die Hammerwohnung.
Und ich meine, es geht um euer Zuhause. Also genau. Es ist nicht irgendwas, das ist euer neues, trautes Heim, wo ihr euch wohlfühlen sollt. Und genau, das ist auch der nächste Stichpunkt, dass ihr euch nicht verstellen sollt.
Genau, also bei so einer Bewerbung, gerade wenn ihr die auch personalisiert, versucht dann nicht cooler zu erscheinen, als ihr seid oder euch generell einfach nur zu verstellen. Also eine ehrliche Bewerbung ist sowohl für euch als auch für eure Mitmieter dann später super wichtig.
Authentisch. Und wer weiß, vielleicht habt ihr irgendwelche Vorlieben, die eure Mitbewohner eigentlich gar nicht haben und aber ihr nicht lügt, aber ihr verschweigt es oder ihr sagt, dass ihr irgendwas mögt, was ihr eigentlich gar nicht wollt. Zum Beispiel irgendwie, dass es eine Party-WG ist und ihr wollt einfach nur ein Zimmer, aber ihr wollt eigentlich gar nicht immer laute Musik haben. So, dann bringt es nicht. Ihr werdet nicht glücklich und werdet vermutlich nach wenigen Wochen wieder ausziehen und vor dem gleichen Problem stehen.
Genau, das geht von Dingen wie verschiedenen Schlafzyklen, die man hat, weil die einen lieber feiern oder die ganze Zeit Freunde da haben oder auch Schichtarbeit, über andere Dinge bis hin zu Sauberkeit. Das ist wirklich
einer der wichtigsten Punkte,
wo man sich mit seinen Mitmietern einig sein muss, was man als sauber definiert.
Definitiv. Und auch, ob man irgendwelche Regeln aufstellt und wer wann dran ist. Putzplan.
Wirklich,
das sind essentielle Dinge, die man vorher abmachen sollte, weil sonst steht man am Ende, so man möchte sich ja wohlfühlen und man vielleicht ist ja auch für viele dann sind dann neu in der Stadt und plötzlich fühlt man sich dann irgendwie sehr aufgeschmissen in den eigenen vier Wänden und das möchte man nicht, weil man hat dann ja keinen Rückzugsort mehr, obwohl genau das ja eigentlich der Ort sein sollte dafür.
Genau.
Ja. Was würdest du sagen, lieber alleine oder in einer WG zu ziehen?
Also das hängt auf jeden Fall auch wieder ganz stark von den Personen ab, denn ich habe jetzt das Glück gehabt, in beiden Situationen zu sein und ich muss sagen, ich finde das WG-Leben schöner, also mir gefällt es einfach viel besser, als alleine zu wohnen und es ist in fast oder in über 90% der Fällen viel günstiger. Also alleine zu wohnen ist eine super teure Angelegenheit und ist natürlich schön, wenn man seine Privatsphäre immer hat, aber wenn man in einer guten WG wohnt, dann hat man das auch gegeben und dazu noch, wenn man ein bisschen gesellig ist, mehr Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen, eben nicht nur allein zu sein.
Also ich kann jetzt von beiden Erfahrungen sprechen. Also ich habe in WGs gewohnt und wohne jetzt alleine. Für mich war am Anfang auf jeden Fall, zu Beginn meiner Studienzeit, wollte ich unbedingt in einer WG wohnen und habe das bis heute nicht bereut, weil einfach, wenn man neu in einer Stadt ist, man lernt Leute kennen, man hat immer einen Rückhalt. So, wenn man nach Hause kommt, so, da ist noch jemand, man ist nicht alleine. Man kann noch irgendwie quatschen oder noch zusammen reden, irgendwie was gemeinsam kochen. Man hat auf jeden Fall einen Rückhalt zu Hause. Und man lernt vielleicht dann auch die Person, vielleicht sind es ja schon irgendwelche WG-Mitbewohner, die schon seit Jahren oder seit Monaten dort wohnen, dann lernt man vielleicht darüber Leute kennen oder Freunde oder Orte oder neue Hobbys. Das ist auf jeden Fall ein sehr sozialer Faktor, der dadurch ansteigt.
Was aber auch nicht bei jeder WG zwingend gegeben ist. Ja, also man kann auf jeden Fall Glück haben und in eine WG ziehen, wo man sich auf Anhieb mit den Leuten versteht. Das ist ja dann wahrscheinlich auch der Grund gewesen, dass die Leute einen erst, also zuerst
da,
genommen
da
haben.
Da kommt es mit der WG-Bewerbung drauf an.
Genau, eben, da kommt es wieder sehr stark auf die Bewerbung an, wie das zwischen den Leuten dann funkt. Aber es könnte auch sich einfach um eine WG handeln, wo niemand was mit den anderen zu tun haben will. Hauptsache am Ende ist die Miete da. Ja, das ist dann die typische Zweck-WG. Wo ich kein großer Fan von bin, aber wo ich total verstehen kann, dass Leute das machen. Denn es ist praktisch wie alleine wohnen und man teilt sich einfach nur die Dinge. Aber über das Putzen einmal in der Woche oder wie man das ausgemacht hat, geht da eigentlich nicht mehr ab, was man jetzt noch gemeinsam macht. Und wohnt dann einfach gemeinsam, aber halt nur zweckmäßig, ist meistens in seinem eigenen Zimmer. Und ja, das ist definitiv auch eine Möglichkeit.
Ja, gibt's auf jeden Fall auch, wenn ihr irgendwie aus Kostengründen in eine WG ziehen wollt, aber jetzt nicht so der, ja, so extrovertierte Typ zu Hause sein will, wo einfach nur seine Ruhe und schlafen und der möchte da jetzt nicht irgendwie noch mit vielen Leuten zu tun haben. Gibt's auch, hatte ich auch in einer WG, war auch angenehm. Also ich habe mich gut verstanden mit meinen Mitbewohnerinnen, aber wir waren jetzt irgendwie nicht, weiß nicht, menschlich. So, wir waren gut miteinander, aber waren jetzt nicht so die besten Freunde. Ja, war auch gut, aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich bei meiner nächsten WG unbedingt eine Freundschafts-WG haben wollte, weil ich das vermisst habe. Ich wollte so irgendwie, wenn ich nach Hause komme, wie so eine kleine Familie, so, dass man quatschen kann, kochen, Filmeabend. Ja, sowas war mir wichtig.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Mir ist es auch total wichtig geworden. Und jetzt, nachdem ich allein gewohnt habe eine längere Zeit, wohne ich jetzt seit ein paar Monaten auch wieder mit coolen Leuten in der WG. Und das ist wirklich für mich eine unbezahlbare Erfahrung,
ja,
die mir am meisten taugt.
Was würdest du sagen, wie viel zahlt man so im Durchschnitt für Wohnungen oder verschiedene Wohnarten in Berlin?
Also großartig unterscheiden würde ich sagen, kann man zwischen alleine und in einer WG wohnen und normal einfach eine Wohnung irgendwo mieten und beim Studierendenwerk mieten. Und das ist wirklich eine Sache, die ich euch nicht mehr ans Herz legen könnte. Bewerbt euch beim Studierendenwerk auf eine Wohnung, denn es sind die billigsten Wohnungen, die ihr finden werdet in Berlin.
Was ist da so der Durchschnitt?
Also man fängt an bei vielleicht 250 Euro und es kann hochgehen bis zu 350 bis 400 Euro, aber dann hat man auch ein Einzelapartment. Also ich selber habe auch in einem Einzelapartment für knapp 350 gewohnt. Und ja, also das ist unglaublich. Das ist für Berlin besser nicht zu haben.
Ja, und die Standorte sind sehr, sehr gut.
Und die Standorte sind dazu auch noch sehr gut. Also was ich euch wirklich super dringend empfehlen kann, ist, nehmt euch die halbe Stunde, füllt diese Dokumente aus, die ihr ausfüllen müsst, um euch da zu bewerben. Und macht es. Und dann kann es im Hinterkopf bleiben. Ihr müsst nur alle paar Wochen oder alle paar Monate bei einer E-Mail einen Link anklicken und ihr seid die ganze Zeit auf der Warteliste. Und nach anderthalb, zwei Jahren habt ihr sicher
einen Platz. Wie lange hast du ungefähr gewartet?
Ich hatte Riesenglück und habe sogar nur 3 Monate gewartet.
Oha, okay.
Und bin dann in dieses Einzelapartment reingerutscht. Also in manchen Ausnahmen kann man wirklich noch viel mehr Glück haben und dann statt der erwarteten anderthalb Jahre oder so nur 3 Monate warten. Und das ist, wie gesagt, einfach nur zu empfehlen, weil es ist einmal der kleine Aufwand und dann in 1 bis 2 Jahren habt ihr sicher einen Platz für ein paar Jahre.
Ja, und ich meine, wenn man studiert, ist man ja auch längere Zeit, sag ich mal, an einem Ort.
Genau.
Also es lohnt sich auf jeden Fall.
Es lohnt sich definitiv.
Aber es gibt ja nicht nur Wohnheime von Studierendenwerk, zum Beispiel gibt es ja auch von der Kirche, was man wirklich nicht unterschätzen sollte. Irgendwelche Wohnheime, zum Beispiel gibt es bei mir um die Ecke Frauenwohnheime und auch von einer kirchlichen Stiftung. Und da hat es nicht viel mit Kirche zu tun, also je nachdem, in welche kirchliche, religiöse Richtung ihr geht, sondern es wird einfach nur finanziert dadurch. Und da kann man auch sehr schnell Plätze bekommen.
Okay,
ja.
Das war mir
also
gar nicht bewusst,
aber
das ist interessant.
Aber habe ich auch durch einen Tipp gesagt bekommen. Und okay, das funktioniert ja. Ich glaube, man muss sich da auch einfach nur bewerben, ganz normal wie beim Studierendenwerk. Und muss auch nicht, glaube ich, irgendeine Religion angehörig sein, sondern einfach nur fragen oder bedürftig nach einer Wohnung sein.
Ja, das klingt eigentlich auch super gut.
Und sind meistens auch so Einzimmerwohnungen. Oder ich glaube, es gibt auch WGs oder ja, einfach sicher, mal nachschauen. Und sonst, also für, ich glaube, für normale WGs würde ich jetzt sagen, also jetzt ohne irgendwelche Wohnheime, würde man so zwischen 400 und 500 Euro.
Genau, also da,
man damit rechnen.
Wenn man damit rechnet, dann findet man auf jeden Fall was, früher oder später. Wenn man weniger bezahlen möchte, dann muss man ein bisschen besser suchen. Man braucht vielleicht Kontakte, wird hier auf eine Wohnung empfohlen, bevor sie auf WG gesucht angezeigt wird. Denn es ist auf jeden Fall möglich, unter 400 Euro eine Wohnung in Berlin zu finden, die immer noch anständig ist. Aber es ist nicht die Norm. Also die meisten Angebote, die ihr sehen werdet, werden zwischen 400 und 500 Euro liegen. Und ab einem gewissen Preis ist es auch dreist, finde ich, wie hoch diese Preise inzwischen sind. Aber definitiv, es gibt einfach die Anfrage und es gibt genug Leute, die das immer noch bezahlen werden. Das heißt, wenn ihr relativ schnell einfach, wenn ihr gerade nach Berlin kommt, was finden wollt, rechnet mit 400 bis 500 Euro für die ersten paar Monate. Dann könnt ihr euch ja immer noch auf die Suche machen nach was Besserem. Aber das ist auf jeden Fall eine realistische Einschätzung, würde ich sagen.
Ja, und was würdest du sagen, wie viel Zeit man, wenn man alleine wohnen will?
Da muss man dann auf jeden Fall nochmal tiefer in die Tasche greifen und ich denke, unter 600 Euro wird man da nichts finden. Ja. Außer man hat wirklich enormes Glück und findet einen alten Vertrag oder so.
Einzimmerwohnungen auch sind beliebt.
Die sind super beliebt, natürlich, weil man hat sein eigenes kleines Reich. Das ist ja wirklich, also ich fand das auch toll, allein zu wohnen, aber es ist halt teuer.
Ja, definitiv. Und man kann sich ja auch die ganzen Warmkosten kann man sich nicht teilen. Also zum Beispiel Internet oder, weiß nicht, Fernsehen, Strom, Wasser, kannst du normalerweise ja aufteilen auf die ganzen WG-Mitglieder. Ja, du bist dann ein einziges
WG-Mitglied. Da muss ich aber echt nochmal kurz aufs Studierendenwerk zurückkommen. Denn bei den Studentenwohnheimen zahlt man einmal pauschal einen Preis, in meinem zumindest, wo Wasser, Strom und Internet enthalten sind drin. Und das Einzige, was man dann noch bezahlen muss, ist GEZ. Das heißt, mit dem eh schon super billigen Mietpreis hat man noch die ganze Warmmiete enthalten.
Okay, das ist super praktisch. Also, wir werden auf jeden Fall, wie immer üblich, bei allen Podcast-Folgen alle angesprochenen Links und Informationen natürlich dazu packen zu der Episode. Was würdest du sagen, wo sollte man am besten suchen? Also, wir hatten ja schon ein paar Sachen angesprochen. Mhm. Also, wir hatten jetzt Facebook war ja bei dir einer der Favoriten, kann ich auch nur empfehlen, weil man ist sehr persönlich durch die ganzen Profilen dahinter, weiß man auch schon, wer dahinter steckt.
Genau.
Ja, was würdest du da irgendwie einen Geheimtipp geben für Facebook-Suche? Oder?
Also auf jeden Fall, ich würde es nicht als den Geheimtipp, aber auf jeden Fall erstmal als den ersten Schritt bezeichnen, dass man in verschiedene Gruppen reingeht. Berlin hat da wirklich ein paar, vielleicht so 5 oder 6, die wirklich groß sind. Die heißen dann WG, Rent, in Berlin, irgendwas in die Richtung. Und da kommen jeden Tag Dutzende Anzeigen rein und Dutzende Gesuche. Und da muss man sich einfach durchklicken. Da kann man auch gern copy-pasten, einfach mal viele Leute anschreiben. Natürlich, wenn es geht, personalisiert rangehen. Aber auch auf jeden Fall mit dem Wissen sein, das ist eine viel persönlichere Sache. Also man schreibt da kein Motivationsschreiben, wie man es jetzt bei WG gesucht machen würde. Und dann, wenn man das große Glück hat, dass jemand antwortet, dann kann man sich da innerhalb eines Tages eigentlich oft schnell treffen und sehr schnell fündig werden. Also es kann schneller klappen, als man denkt.
Definitiv eine Sache ist, dass Wohnungssuche bis zur Vermietung, das geht sehr schnell. Also Wohnungen sind und WG-Zimmer sind meistens innerhalb eines Tages eigentlich weg. Also wirklich, das geht hier in Berlin also ruckzuck. Das kann ich auch nur sagen. Auch so, als ich zum Beispiel auch nach Mitbewohnern gesucht habe auf Facebook, also ich habe eigentlich gar nicht irgendwie auf die Wohnung irgendwie geachtet oder auf den Text, sondern einfach nur, was haben die Leute, wie haben die sich vorgestellt? Also da geht es eher viel so Biografie, persönlicher.
Genau, das stimmt. Das kommt dann auch wieder stark darauf an wahrscheinlich, wie viel Wert man darauf legt, mit wem man da zusammen wohnt. Ja, ist
auch immer unterschiedlich natürlich.
Genau, ich denke, das ist dann auch eine persönliche Sache. Aber man kann auf jeden Fall sehr gut auf Facebook in kürzester Zeit fündig werden. Also gerade wenn ihr kurzfristige Dinge für 1-2 Monate sucht, da gibt es auf Facebook Dutzende, also wirklich unglaublich viele.
Aber guckt, dass ihr schnell seid oder halt immer vielleicht früh morgens oder so, weil wenn die schon länger als einen Tag da sind, die kommen sehr viele Anfragen und ich glaube, dann geht ihr einfach unter.
Genau, ab einem gewissen Punkt wird man auf jeden Fall nicht mehr wahrgenommen. Gerade wenn das Angebot gut ist, dann muss man wirklich unter den allerersten sein, sonst hat man keine Chance mehr.
Aber das ist auch, also ähnlich zu WG gesucht, das ist ja eine weitere gute Plattform, würde ich sagen. Mhm. Kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sagen und ich glaube, du natürlich auch.
Ja, definitiv.
Dass da, sobald es irgendwie ein paar Stunden alt ist, da ist man schon irgendwie weg vom Fenster, weil die E-Mail-Adressen sind meist dann so bombardiert, viele lassen noch gar keine E-Mails mehr zu.
Mhm. Ja. Ja, da habe ich auch Geschichten von Freunden gehört, die selber auch ein Zimmer auf WG gesucht, untervermietet haben. Und wirklich innerhalb eines Tages war ihr Postfach mit 50 Anfragen voll, wo sie sich dann nicht mal die Hälfte mehr angeschaut haben, weil man will ja als Vermieter auch, gerade wenn man so untervermietet für einen kürzeren Zeitraum, nicht die perfekte Person finden. Es geht einfach ein bisschen darum, wer in Ordnung scheint und wer jetzt gerade am schnellsten war. Also gerade für so kurzfristige Dinge ist schnell sein, da sein, erreichbar sein, so schnell wie möglich hingehen können, essentiell, um das Zimmer oder so zu bekommen.
Ja, also bei mir war es auch so bei einer WG, dass mir hatte der Vormieter gesagt, dass er, glaube ich, an dem Tag über 300 Anfragen hatte. Und durch Zufall hatte er, glaube ich, meine geöffnet.
Ja.
Und dann fand er irgendwie meinen Text ganz nett und hat mich dann einfach angerufen. Und ich war so die Erste, die quasi länger Kontakt hatte, weil irgendwie mehrere sind vorher abgeschoben. Ich weiß bis heute nicht, warum. So, die Wohnung war toll oder ist toll. Ja, und so habe ich dann die WG bekommen und habe dann einfach ganz schnell, ich war selber nicht dort, weil ich habe ja da noch, ich war irgendwie zu der Zeit nicht in Berlin gewohnt oder ich war irgendwie im Urlaub und habe dann ganz schnell einen Freund hingeschickt, der dann einfach hingehen sollte und so, okay, so.
Ja.
Die nehmen wir.
Was auch möglich ist bei manchen Gesuchen, also es ist immer natürlich besser, persönlich vor Ort zu sein, aber es ist auch ab und zu möglich, über ein Skype-Gespräch die Leute kennenzulernen. Und es hat bei meinem Bruder zum Beispiel schon geklappt, dass er dadurch eine Wohnung gefunden hat. Aber es ist eher die Ausnahme, würde ich sagen. Also persönlich vor Ort zu sein, ist wichtig.
Also ich habe auch mein Zimmer untervermietet und da habe ich auch eine Erasmus-Studentin vermietet, weil ich wollte, ich kannte das Problem und ich wusste für Leute, die außerhalb von Berlin suchen, dass es noch schwieriger ist. Und dann war ich so, okay, ich gebe denen mal erstmal eine Chance, weil es auch so viele Leute waren. Mhm. Und dann habe ich einfach mit ihr einen Skype-Call gemacht und habe mit ihr telefoniert und es war so sympathisch. Und dann, so hat es bei mir funktioniert. Also es war eine tolle WG-Zeit. Ja. Also es funktioniert auch über Skype. Also,
genau, wenn es keine anderen Alternativen gibt, ist das auf jeden Fall auch immer noch eine Möglichkeit.
Es gibt Leute, die sowas machen und auch durchführen. was sollte man machen, wenn man so, wenn dann der Tag gekommen ist, so der Umzug? So, was war bei dir? Was hängt bei dir noch im Gedächtnis so von damals?
Also meine Umzüge waren auf jeden Fall alles andere als professionell. Ich habe meistens einfach eine Menge Freunde eingepackt, die alle noch einen Koffer mitgebracht haben.
Und Pizza.
Und dann habe ich Pizza und Bier gestellt und dann ging es in die öffentlichen, zumindest bei meinen ersten zwei Umzügen.
Ja, bist du mit den öffentlichen
umgezogen? Ging es mit den Koffern und drei, vier Leuten in die öffentlichen und dann haben wir da alle mit zwei Koffern uns einmal durch die U-Bahn und durch die Busse geprügelt. Aber inzwischen bin ich auch in den Genuss gekommen, mal anständig umzuziehen. Habe einfach einen Kumpel, der einen Führerschein hat, gebeten, einen Transporter zu mieten. Da gibt's hier in Berlin die...
Ich kenne die Robbe.
Ich kann die Robbe
echt empfehlen. Also die Robbe ist jetzt keine Robbe, sondern für alle, die nicht aus Berlin kommen, die Robbe ist ein Transportunternehmen, die eben...
Robben und Wientjes.
Genau. Die eben Transporter aller möglichen Größen, also auch für verschiedene Führerscheinklassen vermietet und ist auch sehr kostengünstig.
Genau, also es ist wirklich super billig, aber man muss bei denen auf jeden Fall beachten, dass die meistens am Wochenende auf Wochen im Voraus ausgebucht sind. Also dort spontan was zu bekommen, war für mich noch nie möglich. Und was anderes, was ich deswegen auch empfehlen kann, ist Carsharing-Apps, weil die meisten Leute brauchen schon einen Transporter, stimmt. Aber in meinem Fall, weil ich eigentlich keine eigenen Möbel besitze, war es immer genug, einfach nur ein Auto zu mieten. Und das ist bei Carsharing-Apps
Da gibt es ja auch alle möglichen möglich, Größen. Genau.
Es gibt bei Carsharing-Apps auch Transporter, die sind dann teilweise etwas teurer und so, aber immer noch billig und man kann den Umzug auf jeden Fall...
Man hat die Möglichkeit auf jeden Fall, weil...
Man kann damit auf jeden Fall einen Umzug anständig durchführen.
Hat man jetzt nicht so viel oder haben jetzt nicht so viele Leute ein Auto, weil einfach die Öffentlichen im Alltag einfach dafür da sind. Also hört euch um vielleicht oder bringt Freunde mit und sagt, ihr macht einen kurzen Berlin-Trip, aber helft mir dafür einen Tag umzuziehen. Also ich habe auch Freunde aus der Heimat eingeladen und die hatten dann auch einen größeren VW-Bus und ich hatte mein Auto noch und wir hatten auch noch eine Robbe irgendwie. Also bei verschiedenen Umzügen jetzt nicht alles auf einmal. Ja, also immer je nachdem, was gepasst hat. Und wir haben jetzt, wir haben es auch in mehreren solchen Rutschen gemacht. Also wir sind mehrmals gefahren und ja, also es hat funktioniert, aber es war anstrengend.
Es ist anstrengend, das ist also jedes Mal.
Wenn man keinen Aufzug hat.
Und dann noch im vierten oder fünften Stock wohnt, das wird anstrengend, ja.
Auch Bücherkisten. Ich war am Anfang echt blöd und habe immer alle Bücher in einen Karton gemacht. Und ich wundere mich bis heute, wie wenig Intelligenz ich in diese Gedanken reingesteckt habe. Eine Box voller Bücher
ist. Fühlt sich fast an wie eine Waschmaschine oder so.
Ich glaube, es war sogar schwerer als meine Waschmaschine, weil ich liebe zu lesen. Ja, am Ende war ich so schlau und habe, oder auch alles Porzellan, habe ich alles in einen Karton gemacht. Und natürlich auch so die billigsten Kartons. Naja, also kann ich nicht empfehlen. Okay, was würdest du noch so empfehlen?
So, also auf jeden Fall wichtig bei sowas ist eBay-Kleinanzeigen. Also egal, ob es darum geht, jetzt nur Kartons zu mieten oder auch einfach neue Möbel zu besorgen oder sogar Umzugshelfer zu bezahlen. Auf eBay-Kleinanzeigen könnt ihr euch das Leben wirklich um einiges leichter machen und wirklich zu guten Preisen richtig gute Sachen bekommen. Im Optimalfall kriegt ihr sogar Sachen geschenkt.
Ja, also ich kann da auch auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen. Meine eigentlich komplette Wohnung besteht aus eBay-Kleinanzeigen. Ich habe da echt sehr gute Schnäppchen, also tolle Möbel für 100 Euro bekommen oder auch Lampen für 20 Euro. Und es waren teilweise Designstücke, die einfach ausgemustert worden sind wegen irgendwelchen Fabrikfehlern oder irgendwelchen Kratzern. Also schaut auch danach, wo irgendwie fehlerhafte Ware ist und am Ende ist aber wirklich Kratzer oder so und den entdeckt ihr. Also ich habe zum Beispiel bei einem Möbelstück erst nach sehr, sehr genauem Hinschauen geguckt, dass da was ist.
Was war eigentlich das Problem war, ja.
Ja, also für mich leben Möbel, also ich will sie benutzen und sie sollen nicht einfach nur schön glänzen und niemand darf sie anfassen. Bei mir werden Dinge benutzt. Ja, und da kann man auch, falls man zum Beispiel jetzt auch nicht das Auto hat, also es gibt auch auf eBay wiederum eben, wie du meintest, so Umzugshelfer, die dann, oder so Möbeltransporte auch, wenn ihr zum Beispiel eine Couch habt, die jetzt nicht irgendwie, ja nicht überall reinpassen und ihr habt jetzt niemanden, der irgendwie ein Auto leihen kann oder mieten kann, dann könnt ihr das auch, also es gibt da sehr kostengünstige Angebote.
Mhm.
Ja, also ich habe da das Maximalste, was ich jemals gezahlt habe, war 40 Euro dafür, dass sie Möbel geschleppt haben und ich fand das sehr fair.
Genau.
Ja.
Also da, wenn ihr eure Freunde nicht überzeugen könnt, dass die für euch die Möbel schleppen, dann gibt es für Geld auch immer noch ein paar andere Leute, unter anderem auf eBay. Wo man halt auch, also das kann ich jedem empfehlen, einfach mal die zu verschenken Anzeige bei eBay auszuprobieren und mal zu gucken, was so bei euch zu Hause in einem Umkreis von 5 Kilometer alles gerade verschenkt wird. Weil es ist teilweise echt, man springt in so ein Carsharing-Auto oder so oder schnappt sich 2, 3 Leute und fährt mit den Öffentlichen hin. Und innerhalb von einer Stunde hat man ein tolles neues Möbelstück oder irgendwas anderes einfach geschenkt bekommen.
Definitiv.
Und also, der Person, die das abgeben wollte, sogar noch einen Gefallen getan.
Also eine Freundin von mir hat eine super Couch, einfach für umsonst, weil die, glaube ich, weggezogen sind. Und es war eine Wohnungsauflösung und so eine Couch, so, die bekommt man nicht einfach so los, wenn man jetzt irgendwie zur Mülldeponie fahren muss. Also für viele ist es am besten, wenn die dann halt einfach schnell wegkommt. Ja. Also guck danach, ich habe auch echt super, auch so Kleinigkeiten, irgendwie so ein Duschregal oder so, was man sich halt sonst kaufen muss, was auch nicht teuer ist, aber auch so Kleinvieh macht Mist, was man zahlen muss, wenn man eine Wohnung einrichtet. Auch so Teller oder so. Teller gibt es meistens zu verschenken. Ich habe auch erst letztens erst Teller verschenkt, einfach weil ich ausgemistet habe. Und ja, bei vielen ist durch Ausmisten, also auch so ganz Haushaltsartikel, ja. Kann man super...
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall mega, da mal vorbeizuschauen.
Ja.
Weil in den meisten Fällen, vielleicht weiß man noch gar nicht, wonach man genau sucht, aber...
Das gibt's auch.
Aber man wird dann schnell fündig.
Plötzlich hat man einfach, ich weiß nicht, wie so einen Astronautenanzug
ja, aus genau, den 90ern. Oder einen schönen Hydrant oder irgendwie
warum,
sowas.
Warum auch nicht? Ja.
Es gibt wirklich alles.
Ja, aber es gibt auch echt auch mal andere Dinge, die nicht so typischen IKEA-Katalogen so hergibt, sondern man hat auch mal dann vielleicht eine persönlichere Note.
Damit die Wohnung etwas Charakter hat.
Genau, ja. Ja, das war's dann auch heute schon mit unserer Episode. Wir hoffen, es hat euch geholfen und einen Einblick gegeben für die Leute, die vielleicht frisch nach Berlin ziehen und kommen oder vielleicht auch aus dem Ausland kommen. Vielleicht einen Einblick gegeben, was so auf euch zukommt, was man so beachten kann, irgendwelche Tipps. Ja, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen, Tipp?
Also, nee, eigentlich, ich glaube, wir haben so gut wie über alles gesprochen. Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken, dass ich hier sein konnte. Hoffe, dass wir euch hier ein bisschen Einsicht geben konnten und ein paar Tipps mitgeben konnten, mit denen euer Start hier in Berlin etwas einfacher wird.
Definitiv. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt auf unserer Podigy-Seite und aber auch auf der MINT-Grün-Webseite unter unserem Podcast immer nach jeder Episode die ganzen Informationen und Links, die wir angesprochen haben, gibt es da aufgelistet und auch noch weiterführende Links. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und das war's. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüssi.